zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren heute also im besten Fall, wie es dazu gekommen ist, was sie antreibt und wenn es richtig gut läuft, ganz geheime Hintergrundinformationen. Mein heutiger Gast ist sachkundige Bürgerin und Mitglied im Unterbezirksvorstand der SPD in Gelsenkirchen. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und sage herzlich willkommen, Hanna Trulsen. Ich habe die Pointe versaut. Ne?
Ja, Christoph, danke. Jetzt hast du meine Pointe ein bisschen versaut. Ja, ich heiße nicht nur Hanna, ich heiße euch auch herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge sagen.
Und aber, wir hätten alle sehr gelacht, aber es ist einfach zu früh heute. Ich möchte mich heute mit dir unterhalten, aber wie du schon weißt, starten wir mit dem Parteifreundinnen und Parteifreunde-Buch. Es ist riesengroß, es ist pickepacke voll. Leute haben Aufkleber dazu geklebt und lustige Bilder gemalt. Hätte ich eine Chance, dass auch du dich hier einträgst?
Ja, gerne. Dann legen wir mal los.
Name?
Hanna Trulsen. Ich habe auch einen zweiten Vornamen, aber den...
Du hast dieses Format offensichtlich schon mal gehört. Ich habe keine Chance, den zu erfahren.
Nee, sonst hätte ich ja jetzt was gesagt.
Okay. Also, wie sieht es denn mit dem Alter aus?
Ich bin 28.
Ich wohne in?
Bismarck. Auf der Bismarckstraße richtig gerne.
Was ist das Coolste an der Bismarckstraße?
Das ist einfach so ein bisschen Großstadtfeeling, weil keiner interessiert sich so richtig für dich. Und durch die kulturelle Vielfalt in dem Stadtteil gibt es halt auch viele Möglichkeiten. Also das Chiköfteladen kann ich nur empfehlen, ist sehr gut. So veganes Bulgur, ganz lecker.
Also ist allein kulinarisch Bismarck schon eine Reise wert?
Ja, auf jeden Fall. Also von Eis über Chiköfte ist da auf jeden Fall viel.
Meine Hobbys.
Und das ist ja dann der Moment, wo ich mich outen muss. Ich bin leidenschaftliche Zockerin und Besitzerin einer PlayStation 5 und spiele aktuell Elden Ring im zweiten Run. Also ich habe es schon einmal durchgespielt und spiele es jetzt nochmal durch.
Was für ein Spiel ist das?
Das ist ein Souls-like-Game vom, also die heißen so...
Hanna, nimm mich mit, ein Souls-like-Game, Entschuldigung. Ich habe in meinem Leben keine PlayStation mehr, ich habe keine Ahnung.
Das ist schade. Also es ist ein Open-World-Game, also ich kann mich auf einer Karte frei bewegen. Ich habe nicht einen festen Ablauf in dem Spiel und du bist eine Figur und da geht es so ein bisschen Fantasy und da geht es um Götter und die kämpfen um die Vorherrschaft von diesen Zwischenlanden und du schlachtest dann so ein paar Halbgötter ab.
Hast du noch harmlosere Hobbys?
Ja, ich bin ja bei der SPD aktiv zum Beispiel oder auch bei der Gewerkschaft. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Hobby, weil es so zeiteinnehmend ist, dass mir für viel anderes gar nicht mehr so die Zeit bleibt. Sonst gehe ich aber auch sehr gerne ins Kino oder ins Theater.
Auf dein parteipolitisches und soziales Engagement gehen wir gleich noch ein. Kino und Musiktheater, was?
Marvel.
Okay.
Alle Marvel-Filme auf jeden Fall.
Ja.
Und sonst sind ja gerade so, was Serien angeht, relativ viele am Start. Zum Beispiel das Spin-off Prequel heißt es ja, ganz formal von Game of Thrones, House of the Dragon.
Also Fantasy und Superhelden ist schon dein Ding.
Ja, auf jeden Fall, weil das hat so wenig mit der Realität zu tun. Weil ich denke mir so, die Realität ist ja, also ist schon alles ein bisschen traurig manchmal in der Welt. Krieg, Klimakrise, immer noch Corona. Und das ist ja bei so Fantasy und so Zeug einfach nicht. Also das findet ja da einfach gar nicht statt.
Absolut und, geeignet zum Abschalten.
Ja.
Weil Gandalf keine Lebensversicherung hat und braucht.
Braucht er auch nicht, ist er auch wiedergekommen.
Gehen wir etwas leichter weiter. Lieblingsfarbe?
Auf jeden Fall auch rot.
Hat noch keiner sich getraut zu sagen gelb.
Also ich ziehe, also blau finde ich auch ganz schön, aber weiß, also ich ziehe zum Beispiel nichts Weißes an, weil dafür habe ich, also ich fühle mich nicht so wohl damit, das zu tragen. Aber sonst auch lila. Ich mag lila sehr gerne.
Lieblingskünstlerin oder Künstler?
Schwierige Frage, weil da müsste man jetzt unterscheiden, welcher Art von Kunst.
Immer guck mal, hier ist total viel Platz und mehrere Spalten zum Ausfüllen. Du kannst das alles hier reinschreiben.
Ich bin ein absolutes Suki-Fangirl, auch wenn sie gar nichts mehr produziert. Sie hat ja vor längerer Zeit schon aufgehört. Eine queere, feministische Rapperin.
Ah, okay. Du hast mein fragendes Gesicht gelesen.
Genau. Ja. Autoren, auf jeden Fall auch G.R.R. Martin. Also Game of Thrones.
Auch Fantasy-Sachen, ja.
Wobei, gerade lese ich auch ein wirklich gutes Buch. Ist auch ein bisschen intellektuell herausfordernd manchmal. Von Dr. Edith Eva Egger und es heißt...
Finde ich den Namen schon herausfordernd.
Ja, voll. Und das Buch ist In der Hölle tanzen, wie ich Auschwitz überlebt und meine Freiheit fand. Und es geht viel so um also dieses aus schwierigen Situationen irgendwie dieses sich befreien und das hinter sich zu lassen, auch wenn es wirklich schwer ist.
Mhm. Bist du denn selber vielleicht auch irgendwie künstlerisch aktiv oder mal gewesen? Irgendwo zwischen.
Ich kann ein bisschen mit Illustrator umgehen.
Zählt das auch? Ja, das zählt. Ich finde, in unserer heutigen Zeit zählt das.
Aber ich bin, also viele Menschen sagen immer, ich sei durchaus kreativ, aber ich glaube das nicht so. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so kreativ.
Ich bin ein Fan von
Schalke 04.
Schon immer? Gehst du auch ins Stadion?
Ja, ich bin auch Vereinsmitglied.
Alles klar.
Ich finde Personenkult immer ein bisschen schwierig, also sich dann so sehr auf eine Person zu fokussieren. Aber ich bin Fan von Leben, ich bin Fan von Vielfalt. Ich war in der Wüste in der Uni, also ich habe ein bisschen in der Uni in Israel verbracht, in der Wüste, mhm. in der Negev. Und das fand ich auch super. War ich richtig Fan von, so in der Wüste.
Wenn solche Situationen, die einem das Leben ja manchmal anbieten, würde ich sagen, so kommen, bist du dann jemand, der hadert und zögert oder jemand, der sofort zugreift?
Mein BWL-Professor hat mich eines gelehrt, die Antwort ist immer, kommt drauf an. Also ich bin für viele Schandtaten, wie man das so schön nennt, auf jeden Fall immer zu haben und bereit. Aber wenn es schon eher größere Entscheidungen sind, sagt man ja auch, um jetzt noch ein paar mehr Phrasen zu dreschen, gehe ich auch damit schwanger.
Nacht drüber schlafen.
Genau, so ein, zwei Nächte mal drüber schlafen. Ich bin manchmal auch so eine ganz stupide Pro-Kontralisten-Mensch.
Also wirklich? Also
ich schreibe es nicht auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist nochmal ein Unterschied.
Also ich schreibe es nicht auf, so, aber im Kopf wäge ich das dann schon ab. Mhm. Und meistens trifft die Entscheidung dann eher der Kopf und faktenbasiert als das Bauchgefühl.
Ich habe hier noch so zwei, drei ganz offene Fragen. Was ich mag?
Käsespätzle.
Was ich nicht mag?
Menschen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit betreiben. Um es jetzt mal sehr PC-korrekt auszudrücken.
Mein liebster Ort in Gelsenkirchen?
Der Stadtgarten. Ich habe ja lange in der Altstadt gewohnt und das ist ja schon alles auch grün. Es ist nicht nur Altstadt, sondern grundsätzlich in Gelsenkirchen. Ich laufe irgendwie 10 Minuten zu Fuß und stehe irgendwo im Grünen. Und im Stadtgarten, das war eigentlich immer ganz schön, so sich da einfach hinzusetzen oder ein Buch zu lesen, mit Freunden, Freundinnen treffen. Also da gibt es halt einfach super viele Möglichkeiten. Und jetzt in Bismarck gehe ich dann so oft in diesen grünen Weg. Der ist nicht so schön wie der Stadtgarten, aber auch ganz
aber auch
schön und grün.
Was ist dein liebster Ort außerhalb von Gelsenkirchen?
Hamburg.
Ein bestimmter Ort in Hamburg oder ganz Hamburg?
Also ich bin halt super gerne an der Elbe. Also generell fließendes Meer ist schon ganz nice. Ist schon ganz schön, weil das bringt mich irgendwie zur Ruhe. Also ich rede jetzt nicht so von Emscher oder Kanal, sondern schon so richtig von Meer und Wasser. Und das ist in Hamburg schon ganz viel. Die eine Hälfte meiner Familie kommt ja aus Norddeutschland, deswegen auch mein Nachname. In Hamburg kann ich auch immer sagen, wie wird denn ihr Nachname geschrieben? Da kann ich immer sagen, wie der St. Pauli-Fußballspieler. Und dann wissen alle Leute immer Bescheid. Funktioniert hier nicht so gut.
Das ist richtig. Also okay. Und wie wird der geschrieben?
Ja, genau.
Ja, wird dein Name dann eigentlich Troelsen ausgesprochen? Also mit so einem hanseatischen Dialekt.
Ja, aber ich kann das selber nicht.
Ich offensichtlich auch nicht. Jetzt haben wir schon eine Menge über dich erfahren. Lass uns ein bisschen in deinen Lebenslauf einsteigen. Was mich total interessiert, bei Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ist zu erfahren, was das erste politische oder historische Ereignis war, an das sie sich erinnern können. Weißt du das bei dir?
Ja, also ich bin ja 1994 geboren, habe keine wirklichen Erinnerungen an Kohl. Und das Erinnerungsding in meinem Kopf ist das Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Gerhard Schröder 2005, das ich mit meiner Oma im Fernsehen geschaut habe. Und sie war für Angela Merkel, ich für Gerhard Schröder.
Weißt du noch, warum du für Gerhard Schröder warst?
Ich fand den sympathischer. Also ich war 11 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung von irgendwas.
Ja, deswegen frage ich.
Also ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Und fand den einfach sympathisch. Ich fand sie so, irgendwie.
Ja. Hat das Ausschlag gegeben für deine spätere politische Arbeit?
Nee.
War einfach was im Fernsehen kam.
So. Ja, also meine Großmutter, die war schon politisch auch interessiert. Also die kam aber schon eher so aus der christlichen Ecke mit irgendwie Kirche und
Wie bist denn du aufgewachsen?
In Hamm, also schon ein wenig ländlicher. Der Stadtteil hieß Bockum-Höfel und ich habe in Höfel gewohnt. Das war auch besonders wichtig. Das ist ein bisschen wie Bochum und Wattenscheid oder Herne und Wanne. Bei den Höfel, da war das Krankenhaus, da war der Bahnhof, da war die Einkaufsmeile und in Bockum war halt nichts. Deswegen waren wir immer sehr stolz darauf, dass man ja in Höfel gewohnt hat.
Wann bist du nach Gelsenkirchen gekommen?
2015, nach meinem Auslandsjahr.
Warum?
Ich habe mein FSJ gemacht im Salvador-Jende-Haus in O-Erkenschwick. Ich wollte in O-Erkenschwick oder auch Recklinghausen nicht wohnen, also no front, aber ich war halt irgendwie 21 Jahre alt und hatte eine andere Lebensvorstellung, als wieder in eine Kleinstadt bzw. eher ländliche Region zu ziehen. Und Essen oder so wäre mir jetzt ein bisschen zu weit weg gewesen von Recklinghausen. Und ich kannte schon über auch Falken und so Leute in Gelsenkirchen.
Einen beruflichen Weg hast du eingeschlagen als Sozialpädagogin? Hast du ja studiert?
Also eigentlich wollte ich Philosophie und Politikwissenschaften studieren. Und dann habe ich mich irgendwie mit einem Menschen unterhalten und dieser sagte dann so, hey, probier mal mit sozialer Arbeit, ich glaube, das kannst du gut. Da dachte ich mir so, ja, okay, bewerbe ich mich mal. Ich habe mich ja dann an der Evangelischen Hochschule in Bochum beworben. Wir haben so 160 Studienplätze und 1000 Studienbewerbungen. Also es ist auch ein bisschen hart, da reinzukommen. Und dann hatte ich sowohl an der UDE, also Universität Duisburg-Essen, als auch an der Evangelischen Hochschule in Bochum Zusagen. Und dann war ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt so, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie gesagt so, nimm die Evangelische Hochschule und dann kannst du nach 2 Semestern immer noch mal wechseln. Aber wenn die Politik und Philosophie dann doch nicht so zusagt, wird es für dich schwieriger, an die Evangelische Hochschule zu kommen, weil das ja eine private Hochschule ist, also konfessionell gebundene Hochschule, aber staatlich anerkannt. Und die haben kein NC-System, die haben ein Punktesystem und du bekommst 10 Punkte dafür, wenn du noch nie an einer Uni eingeschrieben warst. Und ohne diese 10 Punkte kommst du eigentlich gar nicht. Und dann bin ich geblieben.
Hast
hat Spaß gemacht. Ja. Und ich war ja vorher auch schon bei Falken aktiv im Zeltlager und so und habe da auch als Helferin mitgearbeitet. Also ich habe immer mit den Jugendlichen rumgehangen dann, obwohl ich ja irgendwie selbst noch in dem gleichen Alter war.
Aber auf Augenhöhe?
Ja, voll. Also die merken ja auch sofort, wenn du so unauthentisch bist und eine Rolle spielst. Das bei Kindern auch. Kinder und Jugendliche, die merken das sofort und Kinder geben dir dann auch eine sehr ungefilterte Rückmeldung.
Was war die schönste ungefilterte Rückmeldung, die du je bekommen hast?
Dass ich ziemlich hart sei.
Okay.
Also ich dachte, also
das ist ja noch konstruktiv auch. Also
ja, geht so.
Ein Stück weit.
Also ich habe es jetzt ein bisschen netter formuliert, weil ich mich auch nicht mehr so. Also okay. Ich kann es nicht wortwörtlich.
Scheiße.
Ja.
Nein, okay.
Aber also hart im Sinne, also ich habe immer das Bedürfnis und das hat mich auch politisch immer sehr geprägt. Ich habe ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn ich irgendwie auch nur den Hauch eines Gefühls habe, dass irgendwie Ungerechtigkeiten in meinem Kontext passieren, bin ich da immer an erster Stelle. Und das heißt, ich treffe dann auch manchmal Entscheidungen, die den Kindern und Jugendlichen nicht so gefallen, aus ihrer persönlichen, individuellen Perspektive. Komme ich mit zurecht, das ist eine professionelle Distanz dabei, aber deswegen, so bin ich ja irgendwie auch politisiert worden.
Du hast auch noch einen Master hinterhergelegt im Management-Bereich?
Management in sozialwirtschaftlichen und diakonischen Organisationen. Lang und sperrig, ist auch an der Evangelischen Hochschule gewesen. Meine Mutter ist Heimerzieherin und ich habe mir überlegt, ich möchte mit 50 keine Wochenend- und Nachtdienste mehr. Und dachte mir, okay, das kann ich nur, wenn ich mich weiterqualifiziere. Ich bin ja auch die Erste, die studiert hat bei mir zu Hause. Genau, und deswegen dachte ich mir, okay, dann mache ich diesen Management-Master.
Das heißt, die Arbeit ist nicht mehr, ich glaube, man sagt am Kind, ne? Ist der Fachbegriff bei den Sozialen.
Ich habe immer noch mit KlientInnen zu tun, durchaus. Aber in meinem aktuellen Job halt auch eigentlich gar nicht mehr. Ich bin ja jetzt Bildungsreferentin. Das klingt richtig fancy.
Schon, ja.
Und mache ein Projekt zu arbeitsorientierter Grundbildung, sozialpartnerschaftlich, also mit der Arbeitgeberseite zusammen. Und wir bieten jetzt Kurse zu Lesen, Schreiben, Rechnen, Deutsch als Fachsprache, digitale Grundkompetenzen an. Deswegen habe ich da jetzt nicht mehr so viel mit den einzelnen Leuten zu tun. Habe aber vorher ja lange in der Jugendhilfe gearbeitet und auch in der Drogenhilfe. Da hatte ich schon viel mit Klientenkontakt zu tun, also so jeden Tag.
Ja, da bist du schon sehr breit aufgestellt in dem Thema, aber ich und viele andere nehmen dich eigentlich nur in einem ganz anderen Kontext wahr, nämlich eben in dem ganzen politischen und ehrenamtlichen Engagement. Und da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Du bist irgendwann zur SPD gekommen. Mhm. Wie ist das passiert?
Woran es gelegen hat, fragt man sich hinterher immer. Würde ich jetzt die nächste Phrase dreschen?
Immer gerne.
Ja, 2012. Ich war schon in der Landesschülerinnenvertretung im Landesvorstand. Also ich war Bezirksschülersprecherin.
Ich muss noch mal einmal einhaken, weil du bist schon Bezirksschülersprecherin in der Landesvertretung und so weiter. Dann ist das politische Engagement ja noch früher losgegangen.
2009.
Wie ist es dazu gekommen? Also ich meine, fängt es an mit Klassensprecherin? Oder?
Das war ich tatsächlich nie, weil ich war immer total unbeliebt in der Schule, weil ich ja immer gesagt habe, was ich denke und nicht, was Leute hören wollen. Das
widerspricht sich manchmal.
Ja. Deswegen war ich immer nicht so beliebt in der Schule. Und es ging vor allem um dieses Gerechtigkeitsding. Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, mich stört jetzt ja auch was in der Schule und das will ich ändern. Und dann muss ich mich dafür jetzt aber auch irgendwie den Hintern hochkriegen und dafür auch was tun. Und dann bin ich Schülersprecherin geworden in der Schule und Delegierte zur Bezirksschülerkonferenz. Und dann bin ich halt weiter auch zur, also irgendwann bis zur Bundesebene delegiert gewesen. Und dann bin ich erst so 3 Jahre jedes Jahr, also 3-mal im Jahr dann auf die Landesdelegiertenkonferenz gefahren. War dann irgendwann auch Bezirksschülersprecherin und auch beratendes Mitglied im Schulausschuss. Schul und Sport damals in Hamm. Und das war dann so der... Ja, wobei, da war ich schon Parteimitglied. Das war dann, um jetzt zur SPD zu kommen, 2012, Landtagsauflösung, weil die Minderheitsregierung aus Grünen und SPD gescheitert ist mit dem Haushalt. Und dann war es so, ja, die Hannelore finde ich ja ganz sympathisch, ne? Also da trete ich jetzt ein und ich möchte auch, dass die Ministerpräsidentin bleibt. Und dann habe ich in Hamm für Marc Hertha damals den Landtagswahlkampf mitgemacht.
Ah, okay. Das war der Einstieg. Zu der Sache vorher, ich wollte einmal sagen, so. die ganze Zeit als Schülersprecherin und in den ganzen verschiedenen Gremien, da hast du schon politisches Handwerk gelernt, ne? Also
voll.
Dieses Ganze funktioniert mit Sitzungen, mit Ausschüssen, mit Anträgen.
Es gab diesen Schulversuch Primus. Es war gemeinsames Lernen von der 1. bis 10. Klasse und ich wollte, dass das in Hamm modellartig, es war ein Modellprojekt der Landesregierung und ich wollte, dass das in Hamm auch umgesetzt wird und habe dann bei der SPD-Fraktionsgeschäftsstelle angerufen und gesagt, hör mal Leute, wie schreibe ich eigentlich so eine Anfrage? Und dann haben die gesagt, okay, komm doch vorbei und dann habe ich erzählt, was ich irgendwie wissen möchte und dann haben wir das zusammen geschrieben.
Das ist stark. Den Schritt muss man ja erstmal gehen.
Also Hamm war ja ganz lange CDU regiert. Mhm. Und ich war dann im Landesvorstand von der Landesschülerinnenvertretung. Ich habe Papers für die Anhörungen im Schulausschuss im Landtag geschrieben. Ich war bei so runden Tischsitzungen mit Ministerin Löhrmann zum Thema G8, G9. Also ich habe halt schon irgendwie relativ früh auch hart Politik gelernt. So auch, dass man da auch schnell mit mal auf die Nase fällt, wenn man da etwas ungeschickt agiert. Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute mal das Gefühl hätten, ich würde das dann nicht merken oder mitkriegen, aber ich mache das manchmal ganz bewusst, so dieses so ein bisschen naiv.
Ach so, meinst du,
ja. So ein bisschen auf, oh, ups, jetzt fall ich auf die Nase, oh, schade.
Ich erkenne, dass du dich schon von Anfang an auch gegen Widerstände eingesetzt hast, also selbst gegen Widerstände aus eigenen Reihen. Du hast Diskussionen immer nicht gescheut und auch in Kauf genommen, dass Leute dich dann irgendwie, wie du gerade sagtest, oder dass du dann unbeliebt warst, aber die Meinung musste trotzdem raus.
Um jetzt noch ein Zitat aus meiner Jugend zu bedienen. Ich gehörte so zwei Jahre lang zu so einer Emo-Clique bei mir auf dem Schulhof, so mit ganz bunten Haaren, immer schwarze Fingernägel, schwarzer Kajal und so. Mhm. Und wir hatten ein Motto und das war Our haters make us famous.
Alles klar. Nach dem ganzen Einsatz auf der Schulsprecherinnen-Ebene und Bezirks- und Landesvertretungen und nach dem Einstieg in die SPD und dem ersten Landtagswahlkampf, da warst du, glaube ich, schon in Gelsenkirchen angekommen, kurz danach, hast du ja vorhin gesagt.
Also 2012 war ja die Landtagswahl, dann habe ich 2014 Abi gemacht, dann ein Auslandsjahr und dann war ich hier.
Und dann kamst du nach Gelsenkirchen.
Also 2015.
Genau. Und du bist hier in den Ortsverein eingetreten?
Ich wollte eigentlich in meinem Hammer Ortsverein, also im Bockumhövel, im Ortsverein bleiben, obwohl ich hier wohne. Und irgendwie hat da jemand nicht richtig aufgepasst und dann war ich doch hier in der Altstadt und kriegte so eine Facebook-Nachricht von meinem Ortsvereinsvorsitzenden damals und dachte mir so, ah nee, geh mal weg, ey. Also ich will ja gar nicht hier irgendwie, ich will ja da in Hamm bleiben. Dachte auch gar nicht, dass ich dann in Gelsenkirchen bleiben würde und kam dann irgendwie doch anders.
Ja, ich bin froh, dass es anders gekommen ist.
Auch da Ruhrgebietsphrase, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das passt auf jeden Fall ins Muster.
Bist im Ortsverein aktiv geworden und auch sachkundige Bürgerin.
Ja.
In welchem Ausschuss?
Also erst vor der Kommunalwahl war ich im Ausschuss für Verkehr, Bau und Liegenschaften. Und jetzt bin ich sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung.
Es hat dir also offensichtlich in der letzten Legislatur Spaß gemacht, sonst hättest du dich nicht weiter dafür interessiert. Zur Wahrheit gehört auch, du bist natürlich bist angetreten, das wissen wir alle.
Mit 35 Stimmen.
Es hat so knapp nicht gereicht.
1,7%.
So knapp. Wie bist du damit umgegangen?
Dass es nicht geklappt hat.
Ja, weil ich meine, wir brauchen uns ja nichts vormachen. Du wolltest das sehr gerne machen und du warst sehr, sehr knapp davor. Es hat ganz knapp halt nicht geklappt.
Also das Erste, was ich gemacht habe, war dem Wahlkreissieger von der CDU, dem Klaus Hermandung, zu gratulieren. Das gehört sich einfach so. Und dann bin ich nach Hause, war so 2 Tage ein bisschen, ja, also es ist halt schon so, auch so öffentlich einen auf die Nase kriegen, ne, irgendwie. Oder so öffentliche Ablehnung. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, so nee, das hat ja auch vielleicht gar nichts mit mir als Person zu tun, sondern vielleicht war die andere Person einfach noch besser.
Es ist natürlich erstmal kein schönes Gefühl, aber du bist uns glücklicherweise nicht abhanden gekommen.
Nee, weil ich habe ja 560 Stimmen oder so gekriegt und da war mir schon auch wichtig, dass ich für die Menschen, die mich dann auch irgendwie gewählt haben, das, was ich da gesagt habe, was ich da umsetzen möchte, dass ich das auch mache. Teile davon sind tatsächlich auch schon umgesetzt. Das war zum einen Trinkwasserbrunnen. Haben wir jetzt auf dem Neumarkt.
Ja, an vielen Stellen in der Stadt sogar.
Genau. Oder auch, dass wir neue Kitas in der Altstadt bekommen, was ja auch passiert. Grundschule, wir kriegen eine neue Grundschule. Also das sind ja schon auch Dinge, die jetzt in den Jahren schon passiert sind, wo ich gesagt habe, dass ich mich dafür einsetzen möchte. Und mein Herzensanliegen ist ja immer noch die Ringstraße, dass die jetzt mal weiter angegangen wird. Deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe in den Verkehrsausschuss.
Jetzt machst du neben deinem Hauptberuf und deinem ehrenamtlichen Beruf noch viele weitere Dinge, mit denen du auch durchaus öffentlich in Erscheinung trittst. Da würde ich gerne drüber sprechen, wenn du möchtest. Also ich weiß, du bist im Landesvorstand der NRW-SPD. Queer.
Stellvertretende Landesvorsitzende.
Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was die SPD Queer macht.
Das ist die Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung in der SPD und wir sind für die Queere, also die Lesben, Schwulen, Bi, Trans, Inter, Queer, Asexuell, Agender. Boah, die Liste ist lang. Ich kürze es mal mit LGBTIQ+ ab und kümmern uns praktisch um deren Perspektive und deren Belangen. Zum Beispiel in der Corona-Zeit sind die Schwulensauna geschlossen worden und weil sie nicht als Sauna- und Spa-Angebot liefen, sondern als Bordell. Und da haben wir dann auch mit dem Frank Müller, dem Landtagsabgeordneten und Beauftragten für Queerbelange der Landtagsfraktion, da zusammen dran gearbeitet, dass das halt nicht so ist und das hat dann auch geklappt.
Jetzt muss ich einmal zurückfragen, queer ist der Überbegriff von...
Ja und nein.
Okay, es ist kompliziert zu verstehen.
Es ist wirklich kompliziert. Also queer ist zum einen, also es war zu Beginn eine Beleidigung, die man, also im US-amerikanischen Raum, und das hat aber die Communities zurückerobert, diesen Begriff. Und der steht jetzt eigentlich sowohl als Identitätsbegriff als auch als politischer Begriff. Also ist so ein bisschen beides und wird oft auch in Kontexten halt dazu verwendet, einen Oberbegriff zu verwenden. Aber auch das nicht immer, also da gibt es dann auch schwule Männer, die sagen, ich bin nicht queer, ich bin schwul. Das gibt es auch bei den Lesbischen, auch bei den Trans. Also das ist auch so super heterogen innerhalb der Communities. Also da gibt es auch keinen allgemeinen Verbind. Auch diese Buchstaben aneinanderreihung gibt es nicht allgemein gültig für alle universell.
Was für ein Aufwand ist das, den du da so betreibst als stellvertretende Vorsitzende?
Also wir haben ja mittlerweile 30 CSDs in NRW, also Christopher Street Days.
30?
30,
sind die alle gleichzeitig an einem Tag oder sind
die?
Nee,
die sind ab Juni, Ende Mai, Anfang Juni bis jetzt.
Stark.
Vorgestern. Und also es ist schon
du tummelst dich auf jeder dieser Veranstaltungen?
Nein, oh mein Gott, nein.
Ich weiß ja nicht.
Also ich gehe lieber zu so kleinen CSDs in Bochum, Recklinghausen.
Gelsenkirchen, der CSD veranstaltest du selber.
Genau, deswegen
schon
gut,
seit einigen
gut,
Jahren.
Ich da bin.
Ich wollte gerade sagen, wäre schön. Sag doch mal, also Christopher Street Day, wo kommt der her, worum geht's da,
warum? Ende der 60er. In den USA gab es so Gesetze, dass Männer mindestens 3 Kleidungsstücke tragen müssen oder so. Also da gab es auch keine Gesetze irgendwie für Transpersonen oder so. Und die konnten ja dann zum Beispiel kein Kleid anziehen, weil das ja nur ein Kleidungsstück ist. Und da gab es das Stonewall Inn. Das war eine vornehmlich schwule Kneipe in der Christopher Street.
Ah, okay.
Und es gab immer mal wieder Razzien von der Polizei, wo die, also so richtig unnötig, wo die dann so gefilzt wurden und dann teilweise mitgenommen wurden, weil sie keine drei Kleidungsstücke getragen haben zum Beispiel. Und irgendwann gab es dann einen großen, also da gab es dann auch so ein bisschen so mit mafiösen Strukturen und Schmiergeld und das war jetzt irgendwie nicht so nett. Und dann gab es irgendwann einen großen Aufstand. Und da haben dann zum Beispiel schwule Männer, aber auch schwarze Transfrauen, POC, also People of Color Menschen, sich mit der Polizei im wahrsten Sinne eine Straßenschlacht geliefert und haben gegen irgendwie auch Polizeigewalt, Razzien und so gekämpft. Und daraufhin ist es dann der Christopher Street Day geworden.
Warum hast du es für notwendig gefunden, in Gelsenkirchen auch so eine Veranstaltung durchzuführen?
Ich glaube, dass Akzeptanz und Sichtbarkeit sich einander bedingen. Und so ein Pride, ein CSD schafft ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für das Thema. Wir haben auch jedes Jahr ja unterschiedliche Themen gehabt. So letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Unite in Diversity. Dieses Jahr hatten wir solidarisch international und bunt.
Ist das ein übergeordnetes Thema für mehrere Veranstaltungen oder ist das dann der Titel für den hier in Gelsenkirchen?
Für den hier in Gelsenkirchen. Also kann natürlich sein, dass irgendwo in einem anderen, einer anderen Stadt, in einem anderen
ja, Bundesland
oder so
keine,
vor zehn Jahren oder so.
Ja.
Genau, nee. Also und wir haben überlegt, was wir dieses Jahr auch haben wollen und dann war irgendwie der Angriffskrieg auf die Ukraine und dachte mir so, okay, nee, wir wollen international und solidarisch sein.
Wenn du sagst wir, über wen redest du dann?
Über das Orga-Team.
Wie viel seid ihr?
Wir waren dieses Jahr so 4-5.
Würdest du die Veranstaltung als Erfolg werten?
Immer. Wir waren sichtbar, wir waren laut und das ist ja nicht so ein, ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber es gibt ja auch so Kommerz-CSDs, wo es dann um viel Geld, Sponsoring und, ja. Und das sind wir ja nicht. Also wir sind hier so in diesem Jahr 150 Leute ungefähr gewesen und wir haben hochpolitische Beiträge gehabt zur Situation von LSBTIQ+, Menschen weltweit in Deutschland. Es ging um Hasskriminalität, es ging auch den Spagat zwischen Community und Polizei, also auf der einen Seite irgendwie auch einen Schutz einzufordern, aber auf der anderen Seite auch manchmal nicht so nett behandelt zu werden. Also es war schon auch vielfältig.
Im August 21, also ziemlich genau ein Jahr her, hast du in einem Interview der WAZ gesagt, also angepöbelt wurde ich nie.
Zum Kontext gehört den Bezug auf Gelsenkirchen.
Jetzt haben sich die Übergriffe auf Transpersonen in den letzten Tagen vermehrt in den Medien wiedergefunden. Und ich würde dich fragen wollen, ob es da irgendwie eine negative Entwicklung gibt oder ob das nur jetzt gerade im Scheinwerfer steht. Wie deine Gedanken dazu sind?
Ich bin ja ungefähr 1,95 Meter groß und jetzt auch kein Strich in der Landschaft. Deswegen glaube ich, dass ich da vor viel Gewalt oder sowas in Anführungsstrichen geschützt aufgrund meiner Körpergröße bin. Also in der Regel legen sich Menschen selten mit Menschen, die fast 2 Meter groß sind, an. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Stimmung rauer geworden ist. So richtig angepöbelt wurde ich ja trotzdem noch nie. Also übergriffige Fragen über meine, also was zwischen meinen Beinen ist, von wildfremden Leuten auf der Straße. Auch immer gut ist, wenn ich nach der Uhrzeit gefragt werde und darauf antworte und danach die Leute immer ganz entsetzt mich angucken und fragen, sind Sie ein Mann oder eine Frau? Wo ich bedenke, was hat das jetzt mit im Kontext von wie spät ist es zu tun?
Ja.
Genau. Ah, also wenn wir jetzt auch über die aktuellen Berichterstattungen kurz zu sprechen kommen. Ich bin da seit 2 Wochen, das so lange ist es ja jetzt, als Malte gestorben ist, in Münster her.
Also müssen wir einmal kurz erklären.
Achso, genau. Es gab zeitgleich zum CSD in Gelsenkirchen auch den CSD in Münster und da hat Malte, ich glaube es waren 3 lesbische junge Frauen verteidigt, die da angepöbelt wurden und ist dann von einem 20-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen worden und da ist er mit Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist ins künstliche Koma versetzt und ist dann eine Woche später an den Verletzungen gestorben. Und ich befinde mich immer noch in so einem Prozess aus Trauer, Wut und Fassungslosigkeit. Also das ist ja ein junger Mann, ein junger Mensch, 25 war Malte, das ist ja jetzt kein Alter, der sein Leben ja eigentlich noch vor sich hatte. Und wenn ich dann lese, ja, die Anklage der Staatsanwaltschaft ist jetzt irgendwie Körperverletzung mit Todesfolge, denke ich mir so, ja, wow. Ich fühle mich gerade in diesem Rechtsstaat nicht geschützt.
Jetzt bist du jemand, der sich für andere Leute einsetzt. Und ich würde zweifelsfrei sagen, dass das jetzt noch wichtiger wird, als es vorher war. Und hoffen, dass da keine Resignation eintritt. Also sollten wir beim allerspätestens beim nächsten Christopher Street Day in Gelsenkirchen uns alle einfinden, um noch lauter zu trommeln.
Schon, also es gab ja dann auch immer mal wieder Diskussionen, dass Männer, die nicht selbst betroffen sind oder irgendwie Teil von der Community sind, dann sagen, was soll ich da? Aber Allyship, also unterstützend da sein und zeigen, dass man dafür auch einsteht für eine bunte und vielfältige Gesellschaft, ist halt egal, ob ich jetzt irgendwie lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer, wie auch immer bin. Und ich würde schon auch behaupten, dass das ja ein Gesellschaftsentwurf ist, den mindestens bei der SPD alle teilen sollten.
Ich finde das gut, dass wir das nochmal so sagen. Wir reden hier in erster Linie nicht über ein persönliches Interesse, sondern über einen Gesellschaftsentwurf, für den man da demonstrieren geht. Das heißt,
ja, sicher.
Tatsächlich ist einfach jeder willkommen und es ist auch wichtig, dass jeder und jede sich da solidarisch zeigt.
Also ich mache das nicht aus Selbstzweck. Also ich kann mir Schöneres vorstellen, als irgendwie hauptverantwortlich so einen CSD zu organisieren und dann den ganzen Tag da unter Strom zu stehen und irgendwie den Tag davor auch noch so. Und nur aus einem Selbstzweck heraus ist das jetzt nicht genug Motivation.
Im Übrigen sehr viele Sachen nicht aus einem Selbstzweck heraus. Du hast noch andere Tätigkeitsfelder, gewerkschaftliches Engagement.
Ganz wichtig, Gewerkschaft. Die Mitgliedszahlen gehen halt wie auch bei Parteien zurück. Menschen wollen sich nicht mehr binden. Oder langfristig an so eine Organisation binden. Aber was, also mich stört es manchmal, auch im sozialarbeiterischen Umfeld, ich sage manchmal unsere Sozpet-Szene, dass Leute sagen, ja, warum soll ich denn irgendwie eine Gewerkschaft so, ich krieg doch die Lohn- und Tariferhöhungen immer. Ja, aber wenn niemand dafür kämpfen geht, dass du diese Tarif- und Lohnerhöhungen bekommst, würdest du sie nicht kriegen. So. Und das ist zu kurz gedacht. So, ja, 1% des Bruttogehalts ist schon auch Geld so, auch gerade in der aktuellen Situation um steigende Kosten und Inflation. Aber alleine irgendwie den Lohnsteuerservice von der Gewerkschaft, dass die meine Steuererklärung machen mit mir zusammen, dass die und Rechtsberatung, falls mal wirklich irgendwie was ist. Oder ich finde, so ein Klassiker ist immer, man kriegt mal so irgendwie so ein Zwischen- oder ein Arbeitszeugnis und dann stehen da ganz nette Dinge drin und man denkt sich, wow, das liest sich so unglaublich gut. Und dann guckt da jemand drüber, der ein bisschen mehr Ahnung hat, denkt sich so, ui. Das geht halt auch bei der Gewerkschaft, denen dann das einfach zu schicken. Und vor allem geht es ja darum, was ist gute Arbeit und wie muss gut auch Arbeit gewertschätzt werden.
Du setzt dich an ganz vielen verschiedenen Stellen in verschiedenen Bereichen sozial ein. Kannst du ad hoc aufzählen, in welchen Vereinen, Institutionen und Verbänden du Mitglied bist?
Schalke, SPD, die Falken, Verdi, die Industriegewerkschaft, Bergbau, Chemie und Energie, die Arbeiterwohlfahrt, ich bin in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ich bin beim SVLS, das ist ein queerer Verein. Ich habe eine Stiftung mit anderen Menschen gegründet, die queere Projekte fördert. Dazu kann ich aber noch nichts sagen, weil wir noch nicht veröffentlicht sind. Und ja, wo bin ich noch Mitglied? Ach, in der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Begleitet mich schon lange, da bin ich, glaube ich, mit am längsten Mitglied. Also auch schon zu Schülerinnenzeiten. Ich bin im aktuellen Forum, das ist ein politischer Bildungsträger. Ich habe bestimmt auch noch ein paar vergessen.
Ja, das ist eine ganze Menge. Was motiviert dich, das alles zu tun?
Ein besseres Morgen. Das klingt auch schon wieder, also auch ein Euro fürs Phrasenschreien. Phrasenschwein.
Nee, an der Stelle nicht, finde ich.
Es geht darum, einen Gesellschaftsentwurf von guter Arbeit, gleichwertigen Lebensverhältnissen, Gleichstellung, Gleichberechtigung aller Menschen zu erreichen. Und da muss man halt vielfältig für kämpfen. Und da reicht manchmal Parteipolitik nicht aus.
Liebe Hanna, du kämpfst auf sehr beeindruckende Weise, sehr vielfältig und das schon sehr lange und immer mit voller Kraft voraus. Du setzt dich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ein und du kannst streiten, aber auch Kompromisse finden. Du gibst dabei immer eine Menge von deiner Persönlichkeit und unsere Stadt braucht Menschen wie dich. Deswegen möchte ich mich heute stellvertretend dafür und ganz persönlich dafür bedanken. Wie immer kommen wir viel zu früh zum Ende unseres Formats und ich verabschiede mich schon jetzt und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Von dir würde ich gerne wissen, welches ist dein liebstes Zitat?
Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein.